Claudia, du schon wieder zurück aus dem Urlaub? Ich dachte, du hattest noch ein paar Tage. Warum bist du schon wieder zurück?
Warum ich dann überhaupt hierher komme, fragt der blöde Kerl. Ist das denn zu fassen, sowas? Weil ich nicht leben kann, ohne ununterbrochen Leute zu beleidigen. Du dumme Sau, du!
Ja, ich hol dir dann besser mal einen Kaffee.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 vom Wartungsfenster. Mit mir dabei mein persönlicher oder meine persönliche Claudia Kinski.
Hallo zusammen.
Ich bin der Patrick Glückauf. Hallo.
Ja. So schlimm ist es übrigens nicht.
Nein. Also komm, du hast dich schon ein bisschen gefreut nach deinem Urlaub, heute wieder hier zu sein.
Normal, ne? Nach 3 Wochen ist ja immer so, da freut man sich ja auch wieder auf die Arbeit zu kommen.
Zumindest die erste halbe Stunde.
Die erste halbe Stunde, genau.
Bis die üblichen Vögel wieder.
Bis der Kaffee getrunken ist und ja.
Bis einem die üblichen Vögel wieder die Laune verdorben haben. Naja, ihr werdet es vielleicht am Erscheinungsdatum feststellen. Wir haben diese Folge am 24. Juli veröffentlicht und das ist ja eigentlich erst eine Woche nach unserer letzten Aufnahme.
Es hat einen Anlass.
Es hat sogar eigentlich 2 Anlässe. Der eine Anlass ist, dass ich dann in Bälde im Urlaub bin und dann wäre das mit der Aufnahme wieder schwierig geworden. Also machen wir jetzt eine Folge und dann ist 3 Wochen Pause. Aber, und das ist auch eigentlich so das Thema, warum wir die Folge jetzt dann schon nach einer Woche veröffentlichen. Wir hatten ja, also als du noch im Urlaub weiltest.
Offiziell, ja.
Kommen wir nachher zu. ging ja ein wenig die Welt unter und da müssen wir heute mal drüber reden.
Ja, das könnten wir jetzt unmöglich noch bis nächste Woche.
Genau, dann ist der ganze Spaß vorbei.
Dann ist ja schon,
dann haben schon alle was dazu gesagt. Aber wir müssen vorher über einen Kommentar reden, denn das JPL hat sich gemeldet. Ich habe erst gedacht, oh, das NASA Jet Propulsion Laboratory hat sich gemeldet, aber nein, jemand hat nur unter JPL kommentiert. Und zwar haben wir einen Kommentar zu unserer IPv6 voll bekommen und den wollen wir an dieser Stelle mal kurz verlesen, weil da wollen wir mal kurz Stellung zu nehmen. JPL hat geschrieben: Sehr interessant fand ich den Abschnitt zu praktischer Auswirkung auf Host-Based Firewall Rules. Da geht ihr aber leider nicht sonderlich lange darauf ein. Die Privacy Extensions habt ihr ja korrekt als Lösung für Nutzer sind durch Ende-zu-Ende-Routing dauerhaft, Klammer auf, sogar über Netzsegmente hinweg identifizier-
und
unterscheidbar. Netzwerkgrenzen, genau. Dann sagt ihr aber, im Firmenkontext müssen wir das aber deaktivieren. Also keine Privacy für Mitarbeiter?
Fragezeichen.
Mhm. Interessiert mich ja vielleicht schon, wie viele Mitarbeiter meines Konkurrenten meine Webseite aufrufen. Außerdem fehlte mir bei der Diskussion um Slack DHCP V6 eine Erwähnung von L2, also Layer 2 Security. Wie stelle ich sicher, dass Clients, die ja selbst generierte Adressen nutzen sollen, diese nicht gezielt generieren, um Traffic von anderen Clients abzugreifen oder Firewall-Freischaltungen abzugreifen? Bei IPv4 waren die Antworten darauf Switch-Features wie DHCP-Snooping und DHCP-Guard, aber wenn DHCP V6 gar nicht genutzt wird? Fragezeichen. Die Antwort ist vermutlich Mikrosegmentierung in mehr VLANs mit 802.1x oder ähnliches, aber das ist halt häufiger ein größeres Umdenken. PS, euer Kommentarformular ist im Firefox for Android leider nur im Querformat nutzbar. Also 3 Sachverhalte, den einen handeln wir ganz schnell ab. Ja, das mit dem Kommentarformular geben wir gerne mal an Podigy weiter, da haben wir jetzt nicht wirklich Aktien drin. Ansonsten haben wir ja 2 Sachen da drin, nämlich einmal das Deaktivieren der Privacy Extension und
die L2-Sicherheit.
Wie ist das mit Layer 2 Security? Also, ich habe diese Stelle jetzt nicht konkret nachgehört, aber ich glaube, es ging in dem Kontext darum, wenn wir hostbasierte Firewall-Regeln machen, brauchen wir ja irgendwie eine statische Adresse. Und klar, die Privacy Extension sorgt ja dafür, dass ein Host sich einen EUI 64 Host Identifier zusammenwürfelt und eben nicht die MAC-Adresse dafür verwendet. Ja, Privacy Extension abschalten ist natürlich eine kacke Idee, aber, und das hatten wir in der Folge definitiv erwähnt, es gibt ja sowas wie Stable Privacy. Also wo ein Rechner, ein Endgerät sicher durchaus eine zufällige V6-Adresse generiert, diese aber in einem konkreten Netz immer, immer ident oder immer gleich ist. Das, also Windows 11, Windows 10 machen das zum Beispiel, Linux wird das wahrscheinlich auch machen, da kann man es wahrscheinlich an, aktivieren, deaktivieren. Da ist es halt so, zumindest kann ich das hier an meinem Client, der ist jetzt hier via Kabel am Switch dran, immer, ich bekomme hier immer die gleiche V6-Adresse. Ne? Und der Host Identifier wird nicht aus der MAC-Adresse abgeleitet. Und klar, den kann ich natürlich dann wieder in der Firewall-Regel verwenden, also Privacy Extension abschalten, nie, ne, dann halt Stable Privacy nutzen, damit man da eine möglichst statische Adresse für eine Firewall-Regel hat. Und wegen Layer 2 Security, ich glaube, das müssen wir vielleicht ein bisschen anders aufzäumen, das Pferd. Die Rechner generieren sich halt, oder das ist ja so inhärent in V6 drin, die Rechner generieren sich halt Adressen. Aber das führt ja jetzt nicht dazu, dass Rechner sich diese Adressen irgendwie, also dass man diese Technik nutzen kann, um Traffic irgendwie zu interceptionen. Weil zum einen gibt es halt eine Duplicate.
Prinzipiell nicht.
Ja, im Prinzip nicht, ne? Weil zum einen gibt es ja eine Duplicate Address Detection bei V6.
Ja gut, aber ich sag mal, der Bezug hier auf, ne, warum hast du denn DHCP-Snooping und DHCP-Guard, damit du nicht DHCP-Server spielen kannst, um Informationen abzugreifen von Clients.
Ja, also beziehungsweise DHCP-Server auch als Feature, um halt,
das Netzwerk auch zu stören.
Genau.
Und das, damit du dich halt nicht als DHCP-V6-Server, ja, wobei, kann man doch machen, oder nicht? Also man kann ja immer noch verhindern, dass sich jemand als falscher DHCP-Server ausgibt, ob V6 oder V4.
Ach so, natürlich
durch kannst Features du, wie die DHCP-Snooping und
ja, DHCP-Guard. Du kannst natürlich im Zweifelsfall so als Rogue-Client irgendwie RAs rausschicken, ne, und ein eigenes Präfix annoncieren, um dann Verkehr umzuleiten.
Das ist der eine Part und der andere Part ist halt eben DHCP-V6. Das kannst du wahrscheinlich, also ich müsste jetzt ehrlicherweise nachgucken, ob DHCP-V6 auf den uns geläufigen Systemen auch konfiguriert werden kann. Also V4 auf jeden Fall. Also zu Snooping, Snooping beziehungsweise DHCP-Guard oder wie auch immer ihr das Feature nennt. Ich habe es bisher nur für V4 konfiguriert, bin
ja,
ich
gut,
ehrlich.
Ob man jetzt irgendwie unterbinden kann, dass über einen bestimmten Port keine Router-Advertisements oder keine Router-Solicitations ankommen, weiß ich nicht. Aber da kann man ja den anderen Punkt mal aufgreifen, nämlich 802.1x. Also grundsätzlich immer eine gute Idee, den Network Access halt dicht zu machen und dafür zu sorgen, dass da sich nicht jeder irgendwie dranklemmen kann, um dann Unsinn, um dann Schindluder da irgendwie zu treiben.
Das ist ja sowieso unabhängig davon, ob du V4 oder V6 wärst in deinem Netzwerk, meines Erachtens Pflicht, dass du eine Art Port Security da hast. Und wenn es ein, ich sag mal, keine Ahnung, wenn du mit Windows Host hantierst oder Linux Host hantierst, ist ja 802.1x einfach das was du da machst, ne?
Also, ja.
Und ja, ich habe gerade nachgeguckt, also selbstverständlich, Aruba-Switches, die können auch DHCP-V6 snooping.
Heißt das dann wirklich DHCP-V6 oder kann man damit auch unterbinden, dass da RAs rausgetreten werden? Weil es ist ja Multicast,
es
ja, ne?
Es gibt DHCP-V6 snooping. Das heißt natürlich nicht, das weiß ich, müsste ich jetzt tatsächlich auch nachgucken.
Wir werden das mal recherchieren und in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Wollen wir euch jetzt nicht hier mit live im Podcast googeln langweilen. aber grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Port Security und 802.1x. Da hatten wir ja übrigens in der letzten Folge ja mal kurz darüber gesprochen, so auch wegen Thema, ob einer von euch so Open Source NACs kennt. Und ja, ich bin über PacketFans gestolpert. Das sah ziemlich vielversprechend aus. Das kann auch den ganzen Rödel, den wir so von der ClearPass gewohnt sind zum Beispiel, also das scheint ziemlich feature-complete zu sein. Damit muss ich mich mal in meinem Urlaub beschäftigen. Mhm. Jetzt müssen wir aber über den Elefanten im Raum reden. Also ich hatte am am Wochenende gab es dann so lustige Sachen, so lustige Pictures, Videos von Flightradar, wie man gesehen hat, wie über den USA der ganze Flugverkehr quasi gegroundet wurde, weil ja einige Flughäfen ein bisschen Trouble hatten und das sah sehr nach dem gleichen Muster aus, wie wir es nach 9-11 gesehen haben, wo ja dann gesagt wurde, so jetzt, ne, alle Flieger müssen jetzt landen. Und ich weiß nicht, ob es auf Twitter oder auf Mastodon war, irgendjemand hatte schon ein ähnliches Datumsschema für den 19. Juli rausgekramt, weil es von der Auswirkung ja schon ziemlich massiv war. Ja, was
war,
ist?
Echt der Tag, an dem die Erde stillstand.
Ist so, ne?
Mhm. Also, ich meine, 50er Jahre Science Fiction, ne? Nee, der Tag, an dem die Erde stillstand. Wobei damals, klar, du hast nur 30 Minuten geschafft, CrowdStrike länger. Ja. Genau. Und es waren nur nicht lebenswichtige Systeme betroffen. In den 50er Jahren in dem Film. Ja.
Gut, okay, das, also ob jetzt lebenswichtige Systeme betroffen sind, kann ich jetzt nicht sagen, aber es war so ziemlich alles Mögliche betroffen.
Schon kritische Infrastruktur betroffen.
Das war schon ziemlich übel. Ja, wie hat sich das am Freitag für uns dargestellt?
Um 7 Uhr
hatten wir die erste Meldung eines Kunden, dass er an seiner Admin-Workstation keinen Netzwerkzugang mehr hat, keinen Netzwerkzugriff mehr hat und ob ich mal irgendwie gucken könnte, ob irgendwie Switches down wären, weil das sah halt für den ersten Moment tatsächlich wie ein Netzwerkausfall aus. Mhm. War ja dann irgendwie morgens 7 Uhr, ich quasi noch gerade irgendwie mein Müsli am Futtern. Hab dann erstmal mein Arbeitszimmer geschlurft, Rechner angeschmissen, VPN aufgemacht, okay, irgendwie meine Managementbox in dem Netz komme ich auch nicht drauf. Ich dachte mir so, komisch. Und da war schon so der erste Gedanke, okay, wenn das Ding auch nicht erreichbar ist und der Kollege, der ein paar Häuser weiter sitzt, kein Netz hat, dann muss das ja schon irgendwas Zentrales sein.
Bist du dann gedanklich schon im Rechenzentrum und hast überlegt, welche Komponente jetzt über die Wupper gegangen ist?
Natürlich, natürlich. Mhm. Ich hatte dann aber dann mal unter anderem auch deine Wartungskiste mal angepinkt und die war da. Und damit war klar, okay, meine Kiste ist nicht da, andere Wartungskisten waren da. Ich habe auch andere Komponenten erreicht. Okay, es kann jetzt irgendwie kein campusweiter Netzwerkausfall sein. Mhm. Dann bekam ich auf einmal von dem Kunden einen Screenshot von einem der First-Level-Leute mit einem Windows
Blue Screen.
Mhm. Und er schrieb dann auch direkt dabei, guck mal hier und diese Sys, die da in der Meldung steht, das ist irgendwas von CrowdStrike. Ich so, hold on. Was als erstes gemacht?
Ja.
Reddit.
ja, guter Punkt auf Reddit.
Reddit aufgemacht und ja, da bin ich dann auch direkt unter in einem Subreddit CrowdStrike über einen Pinned Post gestolpert, der eine Stunde alt war. Mhm. Wo sie eingestehen mussten, dass sie gerade einen größeren Issue haben.
Mhm. War der von CrowdStrike oder war das ein User, der...
Das weiß ich nicht ganz genau. Wir haben, wir haben den Thread mal verlinkt, aber Fakt war, dass da sehr genau drin stand, ja, hier laufen Maschinen in Bluescreen und wir haben den Pattern-Update vergeigt und hin und her. Und dann klingelte mein Handy, dann war ein anderer Kunde dran, von dem ich weiß, dass er CrowdStrike einsetzt. Mhm. Und ich bin auch noch mit den Worten rangegangen, ja, Andreas, CrowdStrike hat ein Problem. Und dann fing er schon so, ja, ich bin auch auf dem Weg ins Büro. Dann nahm das seine Kreise und dann war es, ich sag mal so, ja, 7:30, 7:45 ungefähr und da war klar, das wird heute kein guter Tag. Hatte mich dann noch von meiner Frau verabschiedet, weil ich dann ins Office gefahren bin und habe gesagt, ja, also so wie sich das jetzt darstellt, werden wir heute Abend in der Tagesshow davon hören und
ja.
So war es ja dann auch. So war es ja dann auch tatsächlich.
Ja, BSI hatte irgendwie relativ schnell Status Orange ausgerufen. Ich meine, Orange ist auch schon so, ne, geschäftskritisch und massive Beeinträchtigungen. Ne? Ja, das hat man auch nicht so oft.
Nee, tatsächlich nicht. Und ich gab ja dann relativ schnell auch ein Statement von CrowdStrike, beziehungsweise das war ja dann sogar, es war in dem Reddit-Thread war es schon verlinkt.
Ja, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das, was da verlinkt war in dem Reddit-Thread, das gleiche war oder ob ich dieses Statement nicht einfach, also das spät kam oder ob ich das erst spät gefunden habe. Ich habe das relativ spät gefunden, also wirklich das offizielle Statement zu dem ganzen Ausfall von CrowdStrike. Da ist auch eine tolle Linksammlung dabei gewesen, muss man sagen, sehr ausführliche, wurde auch laufend ergänzt, weil die natürlich auch erst die Probleme alle zusammensammeln mussten, um dann Lösungen bereitzustellen. Ne?
Was relativ schnell klar war, dass am 19.07. zwischen 4.09 Uhr und 5.27 Uhr UTC ein Pattern-Update ausgerollt wurde. Zu dem Zeitpunkt wussten wir halt noch nicht, was der Grund war, aber es war wohl ein defektes Channel-File und betraf halt alle Kunden, die Falcon-Sensor 7.11 oder neuer hatten und betraf alle Windows-Systeme neuer, Windows 7 und Server 2008 R2.
Genau, also so diese konkreten Muster, die haben wir eigentlich wirklich erst sehr spät gefunden oder im Nachhinein erst gefunden oder wie auch immer. Am Anfang wusste man schlichtweg oder wusste man auch aus Beobachtung nicht direkt, was jetzt eigentlich Sache ist und wer überhaupt und warum betroffen ist. Und da kamen auch unheimlich viele Gerüchte auf, zusammenhängen zu Microsoft, aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Genau, kommen wir gleich nochmal zu. Was aber relativ schnell da war, war ein Workaround von CrowdStrike, die dann sagten, ja, ist kein Problem, ne, muss die Kiste in Rescue-Mode booten und dann muss sie unter C, Windows, System 32, Drivers, CrowdStrike ein Channel-File löschen.
Also. Ja, genau, das war nämlich auch, es gibt noch einen zweiten Artikel von CrowdStrike, wo auch viele technischen Details dazu nochmal beschrieben sind. Allerdings immer noch etwas oberflächlicher. Es gab halt einen Fehler in einem Channel-File. Was sind Channel-Files? Das sind im Wesentlichen, ich nenne es mal die Pattern, also für den verhaltensbasierten Schutz. Sind das Dateien, die werden für einen normalen Betrieb benötigt. Das ist nichts Neues gewesen und auch der Update-Prozess war nichts Neues. Also ist eigentlich Business as usual gewesen.
Genau, die kommen auch mehrfach am Tag im Zweifelsfall. Ne?
Ja, genau, die gibt es mehrfach am Tag. Dieses Pattern, das war hier die C 00000291. Dieses Pattern enthält, sollte einen bestimmten Angriff, es sollte ein neues Pattern für einen bestimmten Angriff hinzugefügt werden, der über bösartige Named Pipes bekannt geworden ist, halt in so einem handelsüblichen Command
Command and Control.
Danke. Control. Ich wollte Conquer sagen, aber ich wusste, dass es falsch ist.
Ja, das war klar. Aber es ist ja lustig, weil ich bei C und C denke ich auch Command and Conquer.
Ja, Command and Control. Ja, deswegen heißt es ja auch ein C2-Framework wahrscheinlich zur Abgrenzung. Also in so einem handelsüblichen Command and Control Framework gibt es halt einen neuen Angriff über Named Pipes und das war das Ziel davon, dieses neue File oder die neue Version von dem File auszurollen. Und leider hatte dieses Update einen Logikfehler. Das haben sie nicht weiter ausgeführt, was ein Logikfehler ist.
Ja, ich hatte aber auf Mastodon unter anderem eine Analyse gesehen, wo jemand diesen Crash-Dump analysiert hat.
Ja, ich meine, die habe ich auch gesehen.
Und sagte, ja, das ist eine ganz simple Null-Pointer-Aktion gewesen, wo dann einfach der Falcon-Sensor offenbar in einen Bereich schreiben wollte, der entweder protected war oder nicht allokiert war. Auf jeden Fall dieser klassische, ne? C++, Null-Pointer ins Leere und dann ging das Ding in die Hose.
Wobei sie auf ihrem Detailartikel, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, das haben sie verneint, dass es ein Null-Pointer-Problem. Aber müsste ich jetzt nochmal nachlesen, bin ich ganz ehrlich.
Anyway, genau. Ist auch nicht so wichtig. Fresst euch da mal durch die Links durch.
Genau.
Fakt war,
viele hat es betroffen, aber ja nicht alle, ne? Also,
genau. War ja auch ganz witzig, ne? Weil wir bekamen relativ schnell, kann man ganz offen drüber reden, wir selber vertreiben ja keinen CrowdStrike, wir sind ja keine Security-Bude, wir machen Infrastruktur und deswegen haben wir jetzt den Kunden da das Zeug nicht verkauft, sondern viele Kunden oder viele Unternehmen weltweit, konnte man jetzt an den Ausfällen ja schön sehen, haben sich ja offenbar für CrowdStrike entschieden und bei uns betraf es tatsächlich eine Handvoll Kunden, die CrowdStrike im Einsatz haben, auch eine ganz breite Basis von Clients bis Server. Und wahrscheinlich sind wir in Deutschland mit einem sehr blauen Auge davon gekommen, weil das Pattern-Update war ja, was hatte ich gerade gesagt, 4.09 Uhr bis 5.27 Uhr UTC.
UTC, das
also
heißt
unsere Zeit, 5.09 Uhr bis 6.27 Uhr.
Nee. 6.09 Uhr bis 7.27 Uhr.
Ach so, plus zwei Sommerzeit.
Genau, ja. Plus zwei. Genau, und deswegen war auch Australien am härtesten getroffen,
korrekt,
weil die war mitten im Arbeitstag, ja, die Rechner waren alle an. Das muss man dazu sagen, dieses Update wurde ja, sie haben angefangen, es um 4.09 Uhr auszurollen und ab 5.27 Uhr wurde das sofort eingestellt, es kam ein neues Update. Das heißt, alle Rechner, die um diesen Zeitraum an waren und CrowdStrike Falcon in einer bestimmten Version installiert hatten, waren betroffen, die hatten das heruntergeladen. Ja. Die nicht an waren, und das werden eine ganze Menge gewesen sein um 7.27 Uhr in Deutschland, ja, weil üblicherweise fängst du um 8 Uhr an oder um 9 oder sowas, und deswegen waren das wahrscheinlich nicht so viele, wie es im schlimmsten Fall gewesen wären.
Genau, und richtig. Das war ja gerade Beginn des Arbeitstages, betraf natürlich jetzt hier in unseren Breitengraden vor allen Dingen halt Server. Mhm. Ne? Wir konnten halt auch dann jetzt bei unseren Kunden zum Beispiel relativ schnell sehen, okay, ne, wir haben ja dann relativ schnell auch über Monitoring und so weiter gesehen, welche Kisten sind in Bluescreen gelaufen. Mhm. Und da war es auch ganz interessant, ein paar Kisten hast du einfach ein, zwei, dreimal neu gestartet, dann kamen die wieder. Mhm.
Das fand ich auch total interessant, weil auch die Artikel von CrowdStrike wiesen eben darauf hin, dass manchmal die Maschinen zumindest so lange stabil laufen beim Neustart, dass sie ein neues Pattern-File bekommen haben und dann einfach durchgestartet sind.
Ja, und das fand ich ganz spannend. Da hatten wir uns ja heute auch schon drüber unterhalten. Und du sagtest ja so, ja, ne, Windows hat sehr viel früher Netzwerk, als man glauben darf. Ja. Also noch während sich das Rädchen dreht, scheint Windows da Netzwerk zu haben und sich dann bereits neue Pattern, zumindest der Teil des Falcon-Sensors, der dann läuft, scheint sich dann neue Patterns zu holen. Und das stand in einem CrowdStrike-Artikel auch drin, wenn man Geräte hat, soll man die bitte auch mit Kabel anbinden und nicht mit WLAN, ja, weil offenbar Wired halt doch noch früher da ist als zum Beispiel WLAN.
Sinnvoll, ja.
Genau.
Auf jeden Fall.
CrowdStrike hatte relativ schnell auch eine Abfrage für ihre Konsole rausgehauen, mit der man betroffene Clients identifizieren konnte, betroffene Rechner identifizieren konnte. Also man konnte dann halt sehr genau eingrenzen, welche Rechner haben sich in diesem Zeitraum dieses fehlerhafte Update gezogen. Das hat natürlich dann auch nochmal den Kunden geholfen. Aber den schlimmsten, der Worst Case bei einem unserer Kunden waren halt tatsächlich eine mittlere dreistellige Anzahl Server und eine hohe vierstellige Anzahl Clients.
Ja.
Und jetzt kann man ja natürlich mal überlegen, okay, Server ist ja einleuchtend, 24x7. Mhm. Naja, warum so viele Clients? Ja, ist halt kacke, wenn es Krankenhaus ist, ne?
Ja, klar.
Da laufen die Dinger halt und da laufen
und da
Rechner auch 24x7.
Da wurden aber auch noch Sync-Clients teilweise eingesetzt, ne? Oder meine ich das gerade?
Ja, gut, Citrix war natürlich dann down. Ne?
Citrix war dann down, aber ich sag mal, das wären dann weniger Clients, am Client-Ende weniger gewesen als.
Ja, aber du hast ja auch
den
Stationen auch
gewesen,
zum Beispiel, ja, Rechner. Ne?
Ja, ja, klar.
Also das war schon übel. Mhm. So, jetzt wussten wir, okay, die Dinger sind im Bluescreen, manchmal hat ein Neustart geholfen.
Genau. Also die Recovery war ja jetzt nicht gerade, das ist nichts, was du remote machen kannst.
Exakt, ne? Deswegen
das
hieß es auch bei vielen unserer Kunden All Hands on Deck.
Ja.
War ja bei uns auch. Mhm. Ne? Also auch wir haben ja alles zusammengetrommelt.
Ja, klar. Ne, Server geht vielleicht noch. Also solange irgendwie, wenn du VMware hast, auf dein vCenter draufkommst oder weiß ich nicht, dein Hyper-V hat doch hoffentlich keinen CrowdStrike. Ja, aber solange du irgendwie auf deine virtuelle Umgebung, also wenn du On-Prem-Server hast, ne, wenn du On-Prem-Server hast und auf deine virtuelle Umgebung noch draufkommst, dann kannst du ja deine Server wenigstens noch, die kannst du ja noch remote abfrühstücken. Aber mit den Clients machst du ja nichts.
Genau, ne? Was war nämlich der Lösungsweg, der Workaround von CrowdStrike sah halt aus, boot das Ding in Safe-Mode. Löscht dieses Channel-File, start das Ding neu und alles ist wieder shiny. Und bei Server ging das tatsächlich. Ich meine, wir haben uns in den virtuellen Umgebungen schlicht damit beholfen, dass wir die Platten von betroffenen Servern an funktionierende Server drangehangen haben und dann einfach die Files gelöscht haben.
Ja, das geht ja dann auch, klar.
Ja, musste aber trotzdem alles per Hand. Ne? Das war ganz mies automatisierbar.
Ja, aber wenn du jetzt, das ist ja On-Prem, hast ja immer noch die zwei Wege gehabt,
genau.
Aber stell dir mal vor, deine Maschinen laufen in der Cloud, bei Azure,
korrekt,
AWS, wie auch immer, da war die Lösung exakt die, dass du nimmst deine virtuelle Platte und hängst die an eine andere VM dran, weil du hast keine Konsole.
Genau. Ne? Und gut, bei Clients war dann halt noch das viel größere Problem. Zum einen Labs, ne, lokale Admin-Credentials, und zum anderen BitLocker. Das war Labs. Ein ziemliches Drama.
Ich überlege gerade bei Clients, brauchst du das lokale Admin-Passwort für die Recovery?
Wenn du in Recovery-Mode bootest, will der meines Wissens nach ein Admin-Kennwort haben.
Ist das so?
Ja, vielleicht hängt es davon ab, was du machst.
Ach so, ja, ich denke in WinPE, weißt du, hier die Recovery, den Recovery-Mode.
Ach so.
Also, ne, Eingabe auf Forderung und so weiter. Safe-Mode ist natürlich, da will dein Admin, ja klar, genau. Da will dein Admin-Passwort haben, sicher.
Was ich witzig fand, ich meine, es gab ja einen Weg, ne? Also, ne, File löschen und Kiste wieder da. Noch vormittags ist noch auf LinkedIn an mir vorbeigerannt, wo dann die ersten, das fand ich dann schon echt assi, wo so ein bestimmter Hersteller einer Backup- und Recovery-Lösung um die Ecke kam und sagte, ja, nee, hier mit unserem Produkt total easy, ne, wer unser Produkt einsetzt, der kann hier einfach Restores von seinen VMs so klick, klick, klick machen. Und ich dachte mir so, warum willst du Restores machen?
Also, ne, wenn mein Backup irgendwie 12 Stunden alt ist und das ist irgendwie, keine Ahnung, File-Server in meinem 24-7-Betrieb, dann möchte ich eigentlich ganz gerne eine aktuellere Version haben.
Ja, das zum einen. Zum anderen, ich finde das einfach so widerlich, wenn man dann halt, ne, ich meine, Hersteller und Konkurrenz untereinander, ja, schön und gut, aber ich glaube, viele Hersteller und das hat man auch gesehen, bis auf halt diese unrühmlichen Ausnahmen, die haben sich alle dran gehalten und da nicht irgendwie Werbung mitgemacht, nachdem, oh, mit unserem Produkt wäre das aber nicht passiert. Klar gab es wieder irgendwie so ein paar Sales.
Ja, natürlich, die kriege ich noch immer aus allen Löchern, ne, aber.
Leute, die damit dann Werbung gemacht haben, mit unserem Produkt wäre das aber nicht passiert.
Also am Freitag, ich habe viel hin und her und auf Social Media dazu gelesen, da sind einige Dinge, die waren echt ekelhaft. Also das muss ich, aber kommen wir gleich nochmal.
Genau, wir kommen gleich noch auf Winterborn.
Nein, überhaupt nicht. Nee, diesmal der Satz, nein. Hast du gelesen, oder? Nein, war ist in Ordnung, alles in Ordnung.
Ja, ist in Ordnung. Okay. Ich bin ja schon ruhig.
Nein, aber es ist ja tatsächlich, du hast, ne, wenn du gerade, du sagst gerade eben, eine höhere vierstellige Anzahl Clients. Mhm. Ne? Und dann hast du dein IT-Team. Wie viele Leute sind das da?
Genau. Ne? Mhm. Das sind nämlich dann im Zweifelsfall nicht allzu viele. Und wenn du dann eine vierstellige Anzahl Clients hast.
Ich meine, wenn du Glück hast, dann kannst du den Leuten noch sagen, start mal neu, start auch 2, 3, 4 mal neu. Und vielleicht haben wir Glück und er kommt von alleine wieder.
Hier, das konnte Kollege passieren. Hat ja heute noch den Fall. Der war ja heute noch bei einem dieser betroffenen Kunden.
Ja.
Und sagte, er hatte definitiv ein Gerät, das hat er irgendwie 5-mal durchgetreten, dann kam das Ding auf einmal wieder. Mhm. Das finde ich halt schon spannend.
Ja. Das vielleicht verringert sich die Zahl ja noch von alleine, ne? Das wär ja auch nicht verkehrt. Aber du willst halt nicht mit 20 Leuten irgendwie ne? Vierstellige Anzahl Clients abklappern müssen. Ja.
Was ich ja spannend fand, es gab ja gerade zu Beginn dieses Flächenbrandes gab es ja einen ganz interessanten zeitlichen Zusammenhang mit einem Ausfall in der Azure Region US. Ich weiß nicht, welche US-Region es war, aber Microsoft hatte da ein Problem und es gab die ersten, die dann dachten, ja, guck mal hier, jetzt hat CrowdStrike auch Microsoft runtergerissen.
Ja, genau, das waren.
Und es gab
genau,
einfach, das war aber was anderes.
Das war aber was war das? UTC-5. Das heißt, das war quasi einen halben Tag vorher.
Ja.
Hatte Microsoft einen Ausfall in der Asia Region. Aber trotzdem, wie viele Berichte einfach ganz frech getitelt haben, Microsoft Outage wegen fehlerhaftem Update, Bluescreen und tralala. Und das kriegst du ja auch einem Laien dann nicht mehr erklärt. Also ne, der sieht einen Bluescreen, also mein Windows funktioniert nicht. Ja klar, ist das ein Microsoft-Problem, was soll das denn sonst sein? Also.
Ja, und das war natürlich auch wirklich, du hast ja dann auch, man hat es dann abends schön in den Nachrichten gesehen, halt wirklich Bilder von überall, von Flughäfen, ne? Hier dieser in Las Vegas, dieser komische Dom, der hat auch irgendwie einen Bluescreen geschmissen, wobei ich nicht weiß, ich habe das nicht in den Nachrichten gesehen, ich habe es nur auf Mastodon gesehen, aber das kann natürlich auch wieder mal irgend so ein Fake gewesen sein. Was ich ziemlich hässlich fand, das ist auch auf Social Media durchgegangen, du hast dann Bilder zum Beispiel von MRTs gesehen, wo Bluescreens drauf waren und da hat man dann auch gesehen, ja, das ist kein Windows 10, kein Windows 11, kein Windows 7 Bluescreen, das sind Jahre alte Bilder gewesen, wo dann jemand einfach nur mal wieder Stimmung machen wollte.
Ja, klar.
Nach dem Motto, guck mal hier, ne?
Ja, das ist das, ne? Und Microsoft, Evil Corp, ja, also ja. Diese kriegen ja irgendwie, sind ja Sündenbock für alles Mögliche. Für alles. Ich will ja nicht sagen, dass die nicht genug selber Mist bauen, aber
Was ist denn aus diesem Gerücht geworden, dass ein Windows-Update in Verbindung mit diesem CrowdStrike der Grund war?
Überhaupt nichts, weil es einfach 100% der Clients irgendwie betroffen hat, die diese bestimmte Falcon-Version, ja, wobei nicht 100%, weil ne, manche haben sich dann ja ganz schnell irgendwie noch das Update oder wurden dann ausgeschaltet oder was weiß ich, haben es gar nicht mitbekommen. Oder sind ausgeschaltet worden und erst heute oder nächste Woche werden sie wieder eingeschaltet und dann stellt man ein Problem fest. Wie auch immer, aber das hatte mit der Falcon-Version zu tun. Das hatte echt überhaupt gar nichts, weil ich habe von Anfang an fand ich das unlogisch, diese Erklärung, weil es nämlich an mehreren Stellen hieß, dass es einen Zusammenhang mit einem Windows-Update geben sollte. Ich habe das aber keine offiziellen Stellen und eine offizielle Stelle ist für mich CrowdStrike als Beispiel. Also wenn CrowdStrike geschrieben hätte, das ist in Zusammenhang mit einem Windows-Update, dann hätte ich das geglaubt. Aber das hat so sich nicht. Mir überhaupt nicht erschlossen, dass dann vor allen Dingen alle Clients an einem Freitagmorgen, ja, wo keiner dieser Kunden, die wir da hatten, Windows-Updates installiert, an einem Freitagmorgen, ja, und das dann irgendwie auch noch eine Woche oder der Patch Tuesday war durch. Also entweder hatte der Client seine Updates schon installiert oder er würde sie mit Verzögerung noch installieren, aber um Freitagmorgen installiert keine Updates. Also was soll der Zusammenhang sein? Ne? Also es gab keinen. Es wurde gemunkelt, aber ich habe keinen gefunden.
Was ja so ein bisschen Schuldeingeständnis war, Microsoft hatte dann ja am Wochenende ein Tool veröffentlicht, eine Windows PE-Version, die dann halt bei der Recovery helfen sollte. Das haben dann auch einige wieder gesagt, guck mal, jetzt
Das ist Schuldeingeständnis. Ja. Wieso das denn?
Und ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde. Das ist auch auf Mastodon irgendwie an mir vorbeigeschrammt. Das ist jetzt also Hörensagen, liebe Leute, aber das wäre natürlich auch wieder so ein ganz lustiger Twist. Microsoft soll mit dem auf die Nachfrage, ja, wie das denn passieren kann, mit dem Finger auf die EU gezeigt haben, nach dem Motto, ihr habt uns 2009 dazu gezwungen, unser Betriebssystem für Third Party zu öffnen. und jetzt seht ihr, was ihr davon habt.
Wenn ich Microsoft wäre, würde ich das wahrscheinlich, ich würde mit dem einen Finger auf die EU zeigen und mit dem anderen Finger auf Apple zeigen und sagen, seht ihr?
Genau, ne, guck mal hier, den kleinen Walled Garden aus Cupertino, der darf hier machen, was er will. Ne? Einfach nur, weil er halt keine nennenswerte Verbreitung hat.
Ich glaube nicht daran, aber es ist ein schönes Bild.
Ja, ich muss mal gucken, ob ich diese Quelle dafür noch finde.
Ja, aber das
grundsätzlich war das natürlich mal wieder eigentlich war das etwas, was man den ganzen Tag mit Dosenbier und Popcorn verfolgen konnte, weil sich jeder wirklich dazu bemüßigt fühlte, da irgendwas zu sagen. Und
auch die ganzen Experten, die einem erklären wollen, wie kann sowas denn passieren? Ja, ne, hat was für Gründe das haben wird, muss, könnte, wie auch immer. Und ich glaube, CrowdStrike selber hat einfach zu den Gründen, wie das passieren konnte, einfach nichts gesagt, außer war ein Fehler.
Ja, etwas, was man ja immer wieder dann auch gehört hat, wie konnte das eigentlich passieren? Da hat es natürlich dann die ganz schlauen Boomer-Admins dabei, die sagten, ja, dann muss man seine Pattern-Updates halt erstmal an Clients testen. Günther, ja. Wir testen jedes Update erstmal an einer Gruppe Test-Clients.
Das ist dann vielleicht auch nochmal, ich habe nachher noch einen kleinen Abschnitt namens Trollfutter. Nein, also die ganze Sache war tatsächlich auch ein bisschen Trollfutter, ne? Aber trotzdem mal ganz kurz die Frage, wie kann sowas passieren? Weil ja, eigentlich müsste ja auch seitens CrowdStrike ein QA erwarten, ne? Also in irgendeine Weise der Qualitätssicherung.
Hey, dass die Scheiße gebaut haben, steht hier, glaube ich, außer Frage.
Am allerbesten, gar keine Frage. Ne? Ich wollte nur mich mal unterhalten mit dir darüber, was du glaubst, an welchen Stellen sowas allgemein scheitern kann. Jetzt also, noch nicht mal vielleicht bezogen auf CrowdStrike, aber findest du es nachvollziehbar oder in Ordnung? Oder fällt dir irgendein Grund ein, warum das vertretbar wäre, dass solche Dinge durch eine Quality Assurance fallen?
Ja, wenn sie etwas testen und es danach ändern und dann ausrollen, ohne es nochmal zu testen.
Ja, aber also, das ist ja schon gegen den Prozess eigentlich. Ne? Also ja, eigentlich so wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Was
ne?
ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass sie dieses Channel-File halt grundsätzlich schon getestet haben, dass das durch die QA gelaufen ist, alles cool. Und sie dann aber mit diesem Channel-File nochmal irgendwas gemacht haben, fürs Deployment vorbereiten und dabei ist irgendwas in die Hose gegangen. Das ist meiner Ansicht nach die einzig mögliche Erklärung, weil ansonsten hätte es ja in ihrem QA-Prozess schon knallen müssen. Mhm. Wenn das da durchgelaufen ist, und keine Ahnung, dafür müsste man jetzt halt wissen, wie dieser Prozess bei CrowdStrike klar, aussieht.
Das weiß
ne?
natürlich keiner.
Aber wenn das so ist, so, ne, wir testen halt, keine Ahnung, eine Rohversion dieses Patterns, und wenn das in Ordnung ist, dann wird es paketiert und ausgerollt, mhm. Und bei diesem Paketieren oder bei dem Vorbereiten fürs Deployment ist irgendwas in die Hose gegangen, dann, ja, dann ist im schlimmsten Fall genau das, dann tritt im schlimmsten Fall genau das ein, was wir halt am Freitag beobachtet haben. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das irgendetwas ist, was mit personellen Engpässen, das wurde dann auch kolportiert. Ne?
Ja, CrowdStrike
hatte ja dann wohl letztes Gerüchte, Jahr einen Großteil ihrer Staffs wieder ins Office zurückgeholt und irgendwie 20% haben gesagt, nö, machen wir nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das etwas mit Zeitdruck zu tun hat, weil nochmal, wir reden ja hier davon, dass es ein Pattern-Update war.
Und das ist eigentlich Business as usual, wie vorhin gesagt. Das aber, war nichts Ungewöhnliches.
Aber ganz ehrlich, da können sich die ganzen Nasen bei Panda, bei McAfee, überall eine Scheibe von abschneiden, weil die haben alle schon mal Scheiße gebaut mit Patterns.
Ja.
Also ich kann mich auch an die McAfee-Version erinnern, die Entos-Kernel-Exe weggeschmissen hat.
Mhm. Das ist NT, so in XP-Zeiten, ne?
Glaube ich, ja.
Ich habe da auch noch, da habe ich in dem Kontext jetzt von gelesen.
Ne, von oder CA in Oculan, da gab es auch mal so eine lustige Nummer, die haben auch irgendwelche Systemdateien gelöscht. Shit happens.
Ja, warum, also McAfee vielleicht noch in Oculan, weiß ich es nicht. Aber was würdest du sagen, von der Verbreitung her war jetzt doch aber CrowdStrike der größte also, Flächenbrand, oder? Also jetzt nicht, um zu sagen, dass die etwas falscher gemacht hätten als McAfee damals, sondern einfach nur, um darzustellen, dass es heute gefühlt noch kritischer war, weil eben auch so viele Healthcare-Organisationen auch betroffen waren und so weiter.
Ja, jetzt müssen wir mal darüber reden, wie kann das, oder warum ist CrowdStrike so verbreitet?
Das ist erstmal so gefühlt, also ich habe jetzt, wenn ich so, keine Ahnung, wie lang hast du das Gefühl, sind die auf dem Aufmarsch? Irgendwie 5 Jahre oder so?
Auch schon
gefühlt?
Ein paar Jahre.
Noch
und zwar
länger?
Relativ konkret kann man auch sagen, CrowdStrike sind die durch die Welt getingelt sind, mit der Glocke und gesagt haben, setzt unser Produkt ein, kann euch nichts passieren. CrowdStrike ist nämlich, und das habe ich auch immer wieder von IT-Verantwortlichen, von Admins mitbekommen, da wird sich darauf verlassen, CrowdStrike rettet uns einfach den Arsch, wenn ein Threat Actor meint, er müsste hier irgendwie Schindluder treiben. Also du kennst das ja selber bei einigen Kunden, die CrowdStrike einsetzen. Die kriegen über CrowdStrike mit, wenn irgendein Server NTLM-Authentifizierung macht oder wenn irgendein User eine PowerShell startet oder sonst irgendwas. Und wie so oft bei XDR, EDR, was auch immer, Detection und Response, das ist für die meisten Kunden das Geld, was sie draufwerfen, wenn sie es organisatorisch, technisch, Know-how-mäßig nicht anders geregelt bekommen. Also vielleicht noch ein bisschen plakativer, ja, statt Kisten ordentlich zu härten, Admin-Tiering einzuführen, wird lieber Konfetti draufgeschmissen in Form von CrowdStrike und gesagt, okay, das muss jetzt einfach helfen. Und ich habe auch von Nummern gehört, wo Kunden installierte Windows 7 und Server 2008 beim Audit durchgegangen sind, mit dem Hinweis, tun sie auf die Kisten CrowdStrike drauf und dann ist das fein. Und das zu Zeiten, wo Extended Support lange abgelaufen war.
Okay, ja, das geht natürlich nicht. Ja, das ist richtig. Bis dahin hätte ich aber trotzdem noch gesagt, das ist ja einfach nur in deiner Zwiebelschicht-Security-Taktik eine Schicht. Ja, du musst natürlich immer noch Admin-Tiering machen und du musst immer noch Netzwerksicherheit machen und du musst immer noch dies und jenes machen und dann kannst du irgendwo eine Schicht CrowdStrike dir noch vorstellen.
Ja, also das gilt ja generell für alles, was irgendwie Detection und Response ist. Ne? Es soll halt malicious Verhalten irgendwie finden und im besten Fall halt auch direkt unterbinden.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was Unternehmen gerade, wenn wir hier über Kritis reden, ja, was so ein Auditor dann auch möglicherweise einfach gerne sehen will.
Ja, ich würde jetzt auch gar nicht über, ich sag mal, ich hätte jetzt gar nicht das Bedürfnis, über die Qualität vom Produkt oder sowas zu sprechen. Das ist ja gar nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gut beurteilen kann. Ich weiß, ich habe nicht nur Positives gehört über die Firma. Da ich aber selber wenig damit zu tun habe und das auch nicht live und unsere Kunden sich nicht direkt bei uns beklagt haben darüber, Oh, ja, will ich da jetzt gar nicht so also, wirklich was zu sagen. Ne?
Da kann ich gerne was zu sagen und da stehe ich auch zu. Also ganz ehrlich, CrowdStrike hat mir mehr als einmal meine wenigen grauen Haare noch grauer gemacht. Sei es Performance Impact, sei es, dass wirklich irgendwas nicht ging.
Hat das nicht auch ein McAfee? Also ich meine, ne, wenn du...
Völlig korrekt, Claudia. Und wenn es nach mir geht, ja, das können sich ja auch alle hinter die Ohren schreiben, ja. Schmeiß das ganze Schlangenöl einfach weg, ja. Sophos und McAfee und CrowdStrike und scheiß einfach drauf, ja. Packen Defender drauf und härte deine Kisten ordentlich. Ja,
aber was ist denn, wenn der Defender mal irgendwie so ein marodes Signatur-Update mit Bluescreen bekommt?
Dann ist das
auch
so.
Das, ne?
Genau,
also,
das ist ne, so.
Jeder, und der sich jetzt hingestellt hat und gesagt hat, mir kann das nicht passieren, weil ich setze ja jetzt, ich setze hier das ein.
Ja, dem müsste man erstmal einen Schlag in den Nacken geben. Ja, ja. Aber das ist so. Nein, ganz ehrlich, da rettet dich keiner vor. Mm-mm. Und ich meine, das kannst du ja weiterfassen. Wir gucken ja jetzt hier mit unserer Brille auf ein Security-Produkt, ja, was auch sehr tief ins System integriert ist. Aber das ist am Ende des Tages, das gilt genauso für einen Defender, also für ein betriebssystemintegriertes Antivirus-Produkt. Wobei, jetzt muss man ja gucken, CrowdStrike ist ja mehr als nur Antivirus, ne?
Ja, ganz wichtig, ja.
Wobei Defender halt auch XDR-Capabilities hat. Aber was ist denn mit Betriebssystem-Updates? Ja, auch Microsoft hat es schon geschafft, kaputte Updates rauszurollen.
Ja, klar.
Und da können sich unsere, bevor jetzt wieder wie im Heise-Forum kommt, mit Linux wäre das nicht passiert. Auch die Kollegen haben es schon geschafft.
Aber hallo. Ja? Ich habe auch bei der Gelegenheit da mal wieder über die ganzen Leute nachgedacht, die, mit Linux wäre alles besser. Nee, glaube ich nicht. Wenn Linux weiter verbreitet wäre, wäre das genauso ein Sicherheitsmoloch wie Microsoft
Windows. Ist doch heute schon.
Also was soll's, ne? Das ist weder irgendwie sinnvoll noch konstruktiv und irgendwo geht doch zurück, wo auch immer man hergekrochen ist. Guck doch mal,
wie viele Sicherheitssicht krude Sachen es unter Linux gibt. Das fängt beim Root-Account an. Ja. Und das hört bei solchen Sachen, das geht über solche Sachen wie sudo, ja, auch weiter. Das ist auch sehr uncool. Oder suitbit. Das ist schon alles ein bisschen Kacke.
Ja.
Nicht, dass man da nicht an Lösungen arbeitet.
Und du musst natürlich dazu noch sagen, du brauchst ja schon, wenn du an Windows und der Windows-Umgebung anständig härten willst, brauchst du ja schon viel Expertise, aber du findest auch unfassbar viel an Dokumentation. Mhm. Ich persönlich, also außer, dass ich, keine Ahnung, bei der Installation von CentOS irgendwelche Security Policies auswählen kann, nach der das Ding automatisch gehärtet wird, habe ich nicht viel Ahnung davon, wie ich anständig ein Linux härte. Und guck nicht so schockiert, ja, ein paar Kleinigkeiten kann ich auch, aber du weißt...
Hast du dich noch nie mit einer Tasse Tee in deine Lieblingsdecke reingekuschelt und das ausgedruckte SE-Linux-Doku genommen und drin rumgeblättert?
Nein, das nicht. Ich habe mich mit SE-Linux auseinandergesetzt. Ich habe das schon verstanden, keine Frage. Genau, aber du weißt genau, worauf ich hinaus will. Ne? Also wenn du es anständig und im Unternehmen...
SE-Linux deaktivieren.
Genau, ja, beim das ist das gleiche wie Windows Firewall ausschalten.
Exakt, richtig.
Naja, und UAC deaktivieren, ehrlicherweise. Genau. Ne? Ehrlicherweise, es passt besser zu UAC.
Das ist jetzt wie bei Amazon. Ne? Also eine KI würde jetzt sagen, Kunden, die SE-Linux aktivieren, deaktivieren auch UAC.
Aber das ist wahr. Das ist wahr. Ja, also, ne?
Herrlich.
Hier, liebe Trolls, ne? Wir haben ja immer gesagt, wir sollen Trolle nicht füttern.
Ja.
Nee, mit Linux oder Mac könnte das genauso passieren.
Wäre das jetzt nicht passiert am Freitag? Das ist euch nicht. Mit CrowdStrike schon vor ein paar Monaten passiert.
Ja, ist doch so.
Genau.
Ja, ne, also jetzt gut, mit Software XY habe ich tatsächlich auch nicht viel gesehen, aber das sind ja die üblichen, die dann schon mal aus den Löchern gekrochen kommen.
Ja, das sind die ganzen Sales-Fritzen.
Genau, die ganzen Sales-Fritzen, die sagen, wir sind besser als CrowdStrike. Oh, und ich habe einen Menschen gelesen, der allen Ernstes sagte, der beste Workaround ist es, die ganze IT zu feuern und Leute einzustellen, die Ahnung haben. Und das war, da habe sogar ich mal was zu gesagt, der sonst auf Social Media echt überall die Klappe hält, aber da konnte ich nicht ganz an mich halten. Er wollte darauf hinaus, dass das ja in kritischen Umgebungen, da können wir gleich ja nochmal, das gibt ja auch ein bisschen Gedankenfutter, ne? Ich meine, die Art, wie er da das gesagt hat und wie er das aufgezogen hat, war sowas von arg daneben, ja. Er ist ein Stückchen inhaltlich müssen wir nachher nochmal drüber reden, war nämlich ganz interessant, ne? Wie machst du es denn in kritischen Umgebungen, wie machst du es an Flughäfen, wie machst du es an bei Krankenhäusern, mhm. Wo ein Client eben nicht auf die Art und Weise oder so flächendeckend, ne? Wo es so solche Dinge nicht passieren dürfen, ja. Das war sein Punkt, dass mhm. du das, dass das total realitätsfern ist, dass du das in einer, keine Ahnung, 20-Mann-Bude machst und trotzdem dann an dem Freitag gelitten bist, weil du, keine Ahnung, vielleicht auch noch Leute remote sitzen hattest, ja. die du dann abklappern musstest, ne? Also ich denke mal zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der hat Standorte in ganz Deutschland. Jo. Ja, was sollten die machen? Ne? Also mhm. ja, so als Maßgabe. Aber den fand ich schon hart, ne? Also die ganze IT feuern und Leute anstellen, die Ahnung haben.
Ja, witzig war ja dann auch dieses Jahr, man rollt ja auf einem Freitag keine Updates aus.
Ja, hat ja keiner. Das ist es ja, hat ja keiner. Es hat ja nicht die IT gesagt, machen wir hier das CrowdStrike-Update. Hm. Nee, das war ein Signatur-Update. Die kommen
genau,
automatisch.
Das ist automatisch und das ist ne, ein typischerweise gut etablierter Prozess. Mhm. Ja, fix ist doch ganz einfach, stellt euch nicht so an.
Genau, habe ich auch gelesen,
auch,
ne, wo halt ein ja, ich sag mal, ein Admin tatsächlich offen geschrieben hat, so, ah ja, irgendwie scheiß Tag heute, ne? Ganz offensichtlich, ne, viel zu tun und ja, den ganzen Tag schon am Rumlaufen und Workaround implementieren und dann irgendein anderer, ja, wieso, ist doch schon den ganzen Tag klar, was da zu tun ist, oder was willst du denn eigentlich, musstest du hart googeln danach oder was war dein Problem heute, ne, wo dann ich denkst, was bist du eigentlich? Also hast du verstanden, worum es hier heute geht oder willst du einfach nur mal, Entschuldigung, das Maul aufreißen? Mhm. Also fürchterlich.
Ja und dann, ne, automatische Updates sind böse und die Admins sind nur faul.
Ja, das war so ein, das habe ich mehrfach gelesen, dass Leute der Meinung sind, automatische Updates darf man nicht machen im Unternehmen.
Gilt das auch für Pattern-Updates?
Ja, also das war nämlich auch mal eine Frage an denjenigen, der das gefällt. Du möchtest wirklich Signatur-Updates einmal die Stunde manuell prüfen und er sagt, bei Kritis, ja. Boah, ja, ne? Also, ne, aber war halt auch Konsens, war auch auf andere Nicht-Kritis-Umgebungen bezogen, hat es auch in einem Kontext geschrieben, der überhaupt nichts mit Kritis zu tun hatte, deswegen war es auch wieder Blödsinn, mhm. aber ja.
Ja, ne? Schwierig, ne?
Ja,
schwierig.
Es ist halt, ne, also wird man, also Kritis ist halt so ein Ding, ne?
Ich glaube, es geht nicht mal um Kritis, sondern es geht um dieses Thema, was ist mit Pattern-Updates? Ich glaube, von Defender kommen 4, 5, 6 Mal am Tag kommen Pattern-Updates, ne?
Ja, aber du kannst auch bei Defender sagen, ich habe hier meine Beta-Rechner, ne, meine Beta-Tester-Rechner, die kriegen diese Pattern-Updates zuerst und danach erst alle anderen. Also wenn die alle versorgt sind mit den Updates, dann kriegen erst die anderen und die behalte ich vielleicht manuell im Auge, vielleicht habe ich den neben mir stehen oder sonst irgendwas.
Die Frage ist ja, bringt es dich um, wenn du nur einmal am Tag Antivirus-Patterns installierst?
Bei einer Zero-Day würde ich schon gerne so schnell wie möglich tatsächlich. Also gegen Zero-Day-Sicherheitslücken möchte ich schon mehr als einmal am Tag.
Okay. Wie oft liest du oder wie oft bekommst du mit, wir fixen diese Zero-Day in genau diesem Pattern? Das ist ja wieder etwas, da müsste man sich ja dann wieder hinsetzen, sagen, okay, was ist denn jetzt, oder ich weiß gar nicht,
naja,
gibt es irgendwo einen Changelog, was jetzt mit welchem Pattern neu hinzugekommen ist?
Ja, das wird es garantiert irgendwo geben und im Normalfall befasse ich mich da nicht im Detail mit, aber wenn der Hersteller sagt, ich habe das immer im aktuellen Pattern gefixt, und ich weiß, ich habe meine Clients so konfiguriert, dass sie einmal die Stunde nachfragen, dann habe ich
aber,
für mein Gewissen aber, das getan, was ich tun möchte.
Müssen wir jetzt hier nicht nochmal zwischen
Bürorechnern und anderen Rechnern?
Nee, warte mal, müssen wir hier nicht nochmal zwischen XDR und Antivirus wirklich unterscheiden? Weil du sprachst gerade von einer Zero-Day. Eine Zero-Day ist ja eine Lücke in einem Stück Software, während Antivirus ja typischerweise halt wirklich irgendwie malicious Code irgendwo drin wegcached, wegfängt. Ich glaube, sowas wie ein Zero-Day-Exploit, den kriegst du halt im Zweifelsfall über eine Detection- und Response-Lösung irgendwie einkassiert, aber nicht über Antivirus.
Ja, richtig. Sprachen wir jetzt von Antivirus? Also ja, nur von Antivirus?
Ja, vielleicht, aber es ist vielleicht sinnvoll, dass wir das noch mal ganz genau differenzieren, ne?
Ja, richtig. Wobei also das klassische Antivirus ja immer unwichtiger wird, ne, wenn man es so sieht.
Ja, richtig. Mhm. Eigentlich ja.
Ja. Also da wäre mir vielleicht noch egal, wenn das nur einmal am Tag irgendwie seine Updates sieht oder so. Jetzt bei meinem XDR möchte ich ja schon eigentlich so schnell wie möglich haben, aber kann natürlich nicht den Betrieb gefährden, das sehe ich ja, ne? Gar keine Frage. Plus, wir machen uns jetzt immer, wir haben jetzt das beobachtet, was da passiert ist und überlegen, was kann man besser machen? Und wenn wir jetzt sagen, wir machen sowas wie bei Defender so Update-Ringe, dass man sagt, ich habe hier meine Tester, ne, das sind meine Testrechner, die gucke ich an, wenn die, ne, die stehen neben mir oder ich habe sie im Monitoring oder sonst irgendwas. Und wenn die irgendwie ein Problem haben, dann kriege ich das mit, dann kann ich noch irgendwie verhindern, dass die anderen ihr Update kriegen. Was ist denn mit Problemen, die du gar nicht so schnell siehst? Ja, jetzt war das ein so richtig offensichtliches Problem mit dem Bluescreen, aber es kann ja auch Probleme geben, die du erst, keine Ahnung, 2 Tage später siehst. Oder
genau,
die dir
dann hast du es halt schon ausgerollt. Mhm. Ne?
Ja, ganz genau.
Aber weil du hattest jetzt du hattest es jetzt ein paar Mal erwähnt und das fand ich auch ganz spannend und damit ist auch der gute Fefe mal wieder hausieren gegangen. nämlich, dass man ja jetzt erstmal ganz, ganz viele Leute rausschmeißen muss, weil die haben ja CrowdStrike eingesetzt und CrowdStrike darf man ja gar nicht im Kritis-Umfeld einsetzen. Und dabei wurde dann auf Paragraph 8 der Euler von CrowdStrike abgezielt. Genauer gesagt, der Paragraph oder der Punkt 8.6, der Haftungsausschluss. Und da steht, wir zitieren jetzt mal aus, ich lese diesen Abschnitt jetzt mal vor, mit Ausnahme der ausdrücklichen Gewährleistung in diesem Abschnitt 8 lehnen CrowdStrike und seine verbundenen Unternehmen alle anderen Gewährleistungen ab, ob ausdrücklich, stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig. CrowdStrike und seine verbundenen Unternehmen und Lieferanten lehnen im größtmöglichen nach geltendem Recht zulässigen Umfang ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Rechteinhaberschaft und der Nichtverletzung von Rechten Dritter in Bezug auf die CrowdStrike-Angebote und CrowdStrike-Tools ab. Es gibt keine Gewährleistungen oder keine Gewährleistung, dass die Angebote oder CrowdStrike-Tools fehlerfrei sind oder dass sie ohne Unterbrechung funktionieren oder bestimmte Zwecke oder Bedürfnisse des Kunden erfüllen. Jetzt kommt's, das ist der eigentliche Hammer. Die CrowdStrike-Angebote und CrowdStrike-Tools sind nicht fehlertolerant und nicht für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen ausgelegt oder vorgesehen, die eine ausfallsichere Leistung oder einen ausfallsicheren Betrieb erfordern. Weder die Angebote noch die CrowdStrike-Tools sind für den Betrieb von Flugzeugnavigation, Nuklearanlagen, Kommunikationssystemen, Waffensystemen, direkten oder indirekten lebenserhaltenden Systemen, Flugverkehrskontrolle oder Anwendungen oder Anlagen bestimmt, bei denen ein Ausfall zu Tod, schweren Körperverletzungen oder Sachschäden führen könnte. Der Kunde stimmt zu, dass es in der Verantwortung des Kunden liegt, die sichere Nutzung eines CrowdStrike-Angebots und der CrowdStrike-Tools in solchen Anwendungen und Installationen zu gewährleisten. CrowdStrike übernimmt keine Garantie für Produkte oder Leistungen von Drittanbietern. So. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Ausfälle an Flughäfen oder Zahlungssystemen oder Krankenhäusern zu sprechen. Mhm. Sie haben ja quasi gerade alles ausgeschlossen.
Ja, wobei jetzt hast du Flughäfen zum Beispiel, das sind ja dann nur in Anführungsstrichen die Rechner gewesen, die du für ein Check-in brauchst. Das ist ja, jetzt streng genommen hat das ja mit der Flugsicherheit nichts zu tun gehabt.
Ne? Ja, das ist korrekt.
Ja? Also das muss man, das ist auch meines Erachtens ja nicht an keiner Stelle jemals erwähnt worden, dass sowas betroffen war.
Ja, es ist ja unter anderem auch von schweren Sachschäden die Rede.
Genau. Ne?
Oder auch direkt oder indirekt lebenserhaltenden Systemen. Jetzt sind wir wieder im Krankenhaus, Patientenmonitoring zum Beispiel. Ne? Mhm. Keine Ahnung, wenn irgendwie ein Rechner für die Steuerung von irgendeiner Modalität oder so da sich wegschmeißt.
Ja.
Das ist dann dünnes Eis.
Ja, auf jeden Fall. Oder ne, in der Notaufnahme oder weiß ich nicht. Da brauchst du diese Rechner.
Und ich wette mit dir, diesen Passus hat keiner der Kunden gelesen.
Ich hätte jetzt fast schon, also im Nachhinein kannst du halt immer sagen, ja, ist doch eigentlich total logisch. Das ist ja ein kritisches System. Wenn das nicht läuft, hast du als Geschäft ein Problem. Das kann ja auch geschäftskritisch sein. Ja. Das hat Sachschäden, ne, kann ja auch ein finanzieller Schaden sein für dich als Geschäft, weil du halt jetzt den ganzen Tag lang musstest deinen Supermarkt zulassen, weil die Kassen vorne nicht funktionierten oder sowas. Ja, ne, da kannst du natürlich irgendwo sagen, ja, selber schuld, was installierst du denn auch die gleiche Software auf alle Kassensysteme, ne? Das ist im Nachhinein immer leicht gesagt, ne?
Ja gut, aber das Lustige ist ja, dass viele Kunden CrowdStrike genau deswegen überall installieren, weil sie eben alle Systeme schützen wollen.
Ja, natürlich wollen sie alle Systeme irgendwie schützen. Andererseits muss man sich auch fragen, wovor muss ich diese Systeme jeweils schützen? Kassensysteme haben wir eben noch hier diskutiert, bei uns hier im Team. Ja, viele Kassensysteme brauchen einen Online-Zugang zu irgendwelchen Cloud, haben irgendwelche Cloud-Anbindungen heutzutage. Und daher kommt meines Erachtens der Gedanke, okay, da muss etwas drauf, was mich vor einem Angriff schützt. Ne? Irgendein XDR, das muss da drauf sein. Andererseits könntest du natürlich auch an der Firewall so regeln, dass das eben halt nur zu diesen Cloud-Systemen hinkommt und es damit gut sein lassen. Ne? Meinetwegen Defender drauf und ne, lass ihn. Ne? Aber, oder du machst gar nichts drauf. Ja. Wenn du dir nichts einfangen kannst, oder du setzt dir ein eigenes Netzwerksegment. Sie kommen nicht genau, in irgendeine Domäne rein, ja? Also all solche Dinge. Schützt sie vielleicht lieber anders als
aber mit einem sind wir da nicht wieder an dem Punkt, dass die Kunden genau deswegen CrowdStrike einsetzen? Ja, sie schmeißen einfach Geld und Konfetti mit in Form von CrowdStrike auf ihre Rechner und sagen, ja geil, das ist viel einfacher als mein Netzwerk ordentlich segmentieren, als Systeme ordentlich abhärten, etc.
Also ich habe keine Ahnung. Also ich überlege gerade, was würde ich, wenn mich ein Kunde fragen würde danach, ob er das tun sollte oder nicht, wäre meine Antwort gewesen, ja Mama, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also es gab irgendwann ELD mal so den Gedanken, mach zumindest nicht auf Clients und Servern den gleichen Virenschutz drauf. Ich glaube, das habe ich auch bei ganz vielen Kunden noch gesehen, dass sie halt, keine Ahnung, auf Servern Sophos und auf Clients irgendwas anderes.
Ja, bei Antivirus mag das ja sein, aber...
Ja, Antivirus oder... Ne,
aber kann XDR ja auch ist ja wieder was anderes, weil ich habe doch dann zum Beispiel schon das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Servern und Clients unterschiedliche Produkte
stimmt, anwende. Dann sehen wie die unterschiedliche die, Dinge, ne?
Wie mache ich denn da eine Rohdatenkooperation?
Ja klar, also, du kannst zum Beispiel keinen Identity-Schutz machen, wenn du auf deinen Domain-Controllern einen anderen XDR hast auf deinem... Ne, ja. Als auf deinen Clients hast, das ist ganz richtig. Also ja, es ist nicht ganz unkomplex, die Frage, aber ich wär vielleicht eher dabei zu sagen, guck mal, ob die Systeme tatsächlich irgendwie all diese Dinge können müssen, von denen du glaubst, dass sie sie können, damit sie sich was einfangen können. Ja? Also schwierig. Was ist mit OT? Das sind auch Windows-Rechner irgendwo, ne? Auch die haben heutzutage irgendwie häufiger mal eine Cloud-Anbindung für lustige Dashboards und weiß ich nicht was. Was machst du mit denen?
Ich meine, wir hatten ja vorhin noch durch diese Software oder Security-Beschreibung von diesem lustigen Instrumentencontroller da durchgescrollt.
Ja, ja.
Und da mag ja sein, dass das ein Windows 10 LTSC ist, aber da ist kein BitLocker an, da ist kein Credential Guard an.
Laut Doku war da Credential Guard an. Es war faktisch nicht an, aber laut Doku sollte da eins an sein. Sollte da Credential Guard an sein.
Genau, aber das sind ja auch typischerweise Systeme, wo man sagt, okay, die schließt man halt irgendwo weg.
Ja, ja, die haben im Internet auch nichts zu suchen. Also die haben nichts im Internet zu suchen.
Ja, aber welcher Kunde, also jetzt mal ohne Scheiß, welcher Kunde geht denn hin und sperrt seine Kisten konsequent vom Internet weg?
Wenn ich dann aber auch ehrlich bin, dann haben die auch in der Domäne nichts zu suchen.
Korrekt.
Ja, also alles Dinge, ja, wie gesagt, im Nachgang lässt sich, hier der Industrial Defender, das ist irgendwie auch so ein OT-Security-Blog, der hat da sich natürlich auch das Ganze zum Anlass genommen und hat einen Artikel geschrieben, Considerations for the Global CrowdStrike Microsoft Outage. Wieder, ne? Microsoft Outage. Ja, ja. Genau. Das war keine Microsoft Outage. Genau, auch da, ne? Muss Security-Software immer überall aktuell sein? Führst du da lieber halt sowas ein, wie halt eine Testumgebung bei dir im Unternehmen, was machst du damit? Ne? Weil ja, klar, wenn deine Produktion auch noch davon abhängt, dann...
Ja, aber Ich meine, das ist jetzt auch unsere technische Sicht darauf. Was machst du, wenn denn der lustige TÜV-Auditor wiederkommt und sagt, so, Frau Kühn, hier in diesem Feld kann ich jetzt hier kein grünes Häkchen machen, weil Sie haben ja gar keine EDR-Lösung auf Ihrer, keine Ahnung, Palettenstapel-Steueranlage.
Ja, aber es ist aus Compliance-Sicht nicht total egal.
Das hängt, glaube ich, vom Auditor ab.
Ja, klar, auch so ein BSI hätte ja auch ganz gerne so, ne, nach Möglichkeit ein Virenschutz oder ähnliches. Ich nenne es, ich habe jetzt immer noch Virenschutz gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, ob im BSI was anderes drinsteht als Virenschutz, was das angeht. Aber
Frage.
Für OT. Aber auch die möchten das eigentlich ganz gerne haben auf OT-Geräten mit. Ne?
Was ja der Freitag schön gezeigt hat, ist, dass die Notfallpläne, die man sich immer so überlegt oder niedergeschrieben hat, nicht immer gut funktionieren.
Ich glaube auch, dieses Szenario, so wie es aufgetreten ist, nämlich dass alle Server, alle Clients oder ja, nicht alle, aber weißt du, was ich meine, ne? Dass die alle gleichzeitig down sind. Ich glaube, dieses Szenario hätte dann auch, könnte ja auch einfach nicht im Notfallplan gestanden. Also unabhängig davon, ob man einen Notfallplan hat oder nicht, man sollte einen haben. Aber unabhängig davon, es stand doch vielleicht einfach dieses Szenario nicht da drin. Ne?
Naja, aber das Szenario gleicht ja schon irgendwie so dem von einer Ransom oder von einem Security-Incident, wo du halt einen großen Teil deiner Rechner und Clients verlierst. Weil das war ja schon so, Clients, okay, wir brauchen BitLocker-Keys.
Ja.
Oh, unsere ganzen Domain-Controller sind auch am Sack.
Ja.
Kommen wir
ja,
erstmal
ja.
nicht an Recovery-Keys
ja.
dran.
Ja. Labs-Passworte haben wir auch nicht, weil die stehen auch in der AD.
Genau, wir haben kein DNS, weil DC ist down. Wir haben kein Mail, weil Mail down.
Wir haben kein
down.
DHCP, weil, ne?
DHCP down. Oh, was für eine IP-Adresse kann ich mir jetzt gerade eigentlich geben? Welchen WLAN sitze ich eigentlich?
Läuft mein Radius eigentlich gerade?
Ja, genau.
Weil ich habe ja natürlich 802.1x, ne?
Monitoring
komme ich nicht
Monitoring
dran. Weil ich kriege ja keine IP, ja.
Ja, aber das ist das,
das Monitoring
ne?
lief, das war eine Linux-Maschine.
Die hat auch, glaube ich, keinen Flaggensensor drauf.
Ja, siehst du. doch sogar, könnte sogar sein.
Ach du Scheiße.
Könnte sogar sein, dass da ein Falcon-Sensor drauf ist. Aber ich bin mir nicht ganz
Wobei,
sicher.
Lustigerweise, also bei dem einen Kunden, weil wir da auch Managed Service machen, da haben wir ja auch noch heute oder wir werden da dann eine Entscheidung herbeiführen. Wir möchten gerne unsere MSP-Kisten, unsere Management-Maschinen vom, also A, aus dem AD des Kunden raus haben und B, auch von dem Falcon-Sensor befreit haben.
Ja, nicht, dass wir jetzt glauben, dass CrowdStrike sowas bald nochmal passiert. Aber nein, es ist schon sinnvoll, dass wir dann halt auf unseren MSP-Kisten zumindest was anderes drauf haben als der Kunde.
Korrekt. Genau, damit es eben nicht uns nicht nochmal so trifft. Aber viele Kunden werden tatsächlich das Anlass nehmen, auch ihre Notfallpläne nochmal zu überarbeiten.
Ja,
insofern,
sinnvoll.
Das ist so vielleicht so auch der positive Outcome davon. Das war jetzt halt keine Ransomware-Attacke, wo alles verschlüsselt ist,
ja,
aber
ja,
halt
klar.
immer noch ein großflächiger Ausfall, der
ja.
dem vom Ablauf her sehr ähnlich ist oder von der Recovery sehr ähnlich ist. Und da werden einige Kunden sicherlich dann auch ihre Notfallpläne mal überarbeiten, Meldeketten, ne, auch das Thema Servicevertrag, weil lustiger Funfact, alle Kunden, mit denen wir am Freitag in die Remediation gegangen sind, waren alle Servicekunden.
Ja. Korrekt.
Wir hatten glücklicherweise keinen dabei, wo wir sagen mussten, oh nein,
ja,
leider haben
leid,
wir heute keine Dose für dich.
Ja, ja, das wäre aber dann der Fall gewesen. Wenn jetzt
korrekt.
Irgendwie, man muss halt auch priorisieren. Ne?
Genau, und da
ist
ne,
leider so. Tut uns leid.
Müssen wir dann leider die vorziehen, die eben Servicekunde sind.
Ja, zumal sie ja auch nicht CrowdStrike bei uns gekauft haben.
Das kommt noch mal hinzu.
Das kommt
ne?
ja noch dazu. Aber ja, ne, also
wobei,
ne,
das fand ich so rein mental unglaublich befreiend, sagen zu können, wenigstens hast du dem Kunden diese Lösung nicht irgendwie verkauft.
Ja, aber selbst, wie gesagt, also selbst wenn es jetzt Defender gewesen wäre und wir dem Kunden mal gesagt hätten, na, mach doch Defender, ich glaube, selbst dann hätte uns irgendwie kein Kunde gedanklich da die Schuld dran gegeben.
Nee, die Schuld nicht, aber das ist ne, so dieses Ding im Kopf.
Ja, aber es ist ein You-Problem, oder?
Wenn ich das Produkt nicht verkaufe, also ja, es ist immer ein You-Problem, aber wenn ich das Produkt verkauft habe, dann fühle ich da eine gewisse Verantwortung.
Verstehe ich absolut. Also ich denke auch jedes Mal, wenn eine ClearPass-Sicherheitslücke kommt, schnell, schnell.
Genau.
Alles patchen. ja, ist so. Es ist normal. Ist normal. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich glaube, dass der Kunde das dann nicht so sieht. Ja, nur
nee,
weil
ich glaube,
das,
also Feedback von allen Kunden war, boah, ey, vielen Dank, ne? Ja, klar. Ich meine, wir hatten ja dann sogar schon quasi Wochenend
Arbeit organisiert. Ja, wir werden alle losgezogen.
Aber da haben die Kunden dann halt gesagt, nee, das Wichtigste läuft. Also muss man auch schon dazu sagen, ne, Freitagabend liefen alle Server wieder. Mhm. Oder spätestens Freitagnacht liefen alle Server wieder. Klar, Clients ist jetzt bei den Kunden ein Thema. Wobei auch das konnten alle Kunden halt eingrenzen. Die Clients sind bekannt. Jetzt ist es eher das Ablaufen dieser Clients und unter anderem auch die Frage, ja, macht man die jetzt einfach platt, ja, oder macht man wirklich eine Recovery?
Ja gut, es gibt jetzt eigentlich keinen Anlass, notwendigerweise die platt zu machen, weil es war ja kein,
ja, aber
war ja kein Security-Vorfall. Bei einem Security-Vorfall würdest du es ja machen, aber...
Ja, aber stell dir vor, wenn du die Dinger remote platt machen und wieder neu betanken kannst, ja, wenn die Dinger stateless sind, du hast die Daten meinetwegen...
das wäre ein Traum, ja. Ne? Das wäre ein Traum, aber wer ist da?
Ja.
Ja, das wäre schon schön, ne?
Wenn die wirklich stateless wären. Von denen ist keiner so weit, aber das wäre ja mal eine schöne Zukunftsvision, wenn man einfach im Intune sagen kann, klick, klick.
Ja, ne? Das stimmt.
Neu booten und...
Ja, aber das ist bei Intune ja, das fehlt ja leider immer noch alles bei Intune.
Ja.
Das fehlt noch bei Intune. Da brauchst du immer noch hier deinen Configuration Manager.
Ja gut, die Kunden hätten alle SCCM gehabt, stimmt, tatsächlich.
Tatsache, ja. Die hätten sogar alle SCCM gehabt, die hätten sogar gekonnt, aber naja, ist halt so. Ja, also, ne, was sollten Notfallplan, ne, wenn ihr euch dann jetzt hinsetzt, ne, was sollte drinstehen? Informationskette?
Ja, genau.
Ne? Also wer ruft wen an und wen ruft derjenige an und
wie kommuniziert man unternehmensweit einen großflächigen IT-Ausfall?
Ja, genau, weil aufs Internet kommen viele jetzt gerade nicht drauf.
Genau. Genau. Ja. Dokumentation, Kennwörter.
Dokumentation, Kennwörter. Hast du kein Netzwerk, hast du keine Cloud, kannst du schlecht, ne? Dann KeePass sollte nicht auf dem File-Server liegen.
Das ist, also, ne, ich meine, du sagst jetzt KeePass, ne? Das wäre bei uns ja im Zweifelsfall noch, oder generell bei KeePass wäre es halt, glaube ich, ein File, ne? Das ist ein File.
Ja, klar.
Aber wenn du so cloud-basierte Sachen hast, so ohne Internet, ohne DNS.
Ja, aber dann nochmal, dein KeePass sollte, wenn du KeePass hast, auch nicht nur auf dem File-Server liegen.
Korrekt.
Ich kenne Kunden, die das haben, wo ich auch darauf hingewiesen habe, dass sie das bitte ändern mögen, aber deswegen sage ich. Die Szenarien könnte man jetzt nochmal ergänzen vielleicht, ne, weil solche Szenarien vielleicht nicht drin waren. Wieder Anlaufpläne, was muss als erstes wieder laufen? Was als zweites? Priorisierung von Maschinen. Klar, Domain Controller am Anfang. Und wie geht es dann weiter? Was sind deine Business-Critical-Anwendungen?
Ja. Ne, und was muss als nächstes laufen? Auch Abhängigkeiten, ne?
Mhm.
Weil ist ja schön, wenn dann der ERP-Leiter bei dir im Büro sagt, oh, ich brauche mein ERP, muss jetzt doch mal wieder laufen. Wenn er dann sagt, ja, wir müssen hier aber vielleicht aber erstmal Domain-Controller oder sowas wieder in Betrieb nehmen, bevor wir uns hier darum kümmern können.
Genau. Ja, und analog sollte es vorliegen. Nicht nur auf dem File-Server liegen.
Ich halte das immer noch für eine gute Idee.
Ja, halte ich, ne, nicht für verkehrt. Also ich finde schon so ein Ordner im Schrank, wo Don't Panic draufsteht in Rot, wäre schon angemessen.
Du, das war, ich sag mal so in den 70er, 80er Jahren hier so Raketensilos, ne? Die zwei Jungs, die da drin saßen, wenn da irgendwie aus dem Ticker irgendwas rausfiel, dann haben die zum Ordner gegriffen, ja? Die haben nicht das Smartphone rausgekramt und gesagt, mal gucken, ob hier der US-Gov SharePoint noch geht oder ob der schon atomisiert wurde.
Naja, ja, klar kannst du den Doku und SharePoint online pflegen. Und möglicherweise kommst du ja sogar dann auch noch dran, aber du weißt es halt nicht, ne? Also Papier im Schrank.
Muss da man halt auch, dran. Muss man halt auch aktualisieren.
Muss man aktualisieren und muss man vielleicht auch jetzt nicht irgendwie hunderte Seiten produzieren, sondern vielleicht so zwei, drei.
Genau so. Kurz und prägnant so die wichtigsten Sachen, ne?
Genau.
So, wenn kein Netzwerk, diese Rechner bekommen folgende statische IP.
Ganz genau. Genau. Das ist so ein Punkt. Und zumindest bis an den Punkt bringen, dass man an die Systeme, die man sonst braucht, wie mein Passwort-Safe und drankomme.
Ne, wenn man Switches mit Port-Out hat, ne? Geh jetzt zum Switch, nimm dieses Kabel und gib diese Befehle ein und schalt die Port-Out an diesen Ports ab, wo deine Rechner dranhängen, deine Admin-PCs dranhängen.
Ich überlege gerade, ja, sollte man, ja, genau. Oder es gibt halt auch noch so, es gibt ja manchmal gibt es so Critical VLAN-Geschichten.
Ja.
Also auf den neueren AOS CX kannst du ein Critical VLAN angeben, was verwendet wird oder was auf dem Port zugewiesen wird, wenn der Radioserver nicht erreichbar ist, was ja unser Szenario wäre.
Genau. Was ja für Admin-Workstations, PHWs schon mal ganz interessant sein kann. Und, ne, schreibt euch das hinter die Ohren, den Dienstleister anrufen ist kein Notfallplan.
Also, das wäre ein sehr kurzer Notfallplan.
Wir lachen darüber, aber es ist leider erstaunlich oft der Fall. Ne? Also eigentlich muss eine
IT... Patrick nicht erreichbar, Claudia.
Ja, aber eine IT-Abteilung sollte doch in der Lage sein, mit Hilfe eines Notfallplans den Laden eigentlich wieder ans Rennen zu kriegen.
Ja. Und klar darf da drin stehen, ruf mal deinen Dienstleister an, aber ich sag mal,
das
den Grundbetrieb.
Kann nicht der einzige.
Das kann nicht, ne? Den Grundbetrieb solltet ihr schon in der Lage sein, alleine herzustellen, ja. Nein, wir helfen immer gerne. Alles gut, das weiß, glaube ich, jeder unserer Kunden.
Ja, aber ne, wir können halt nicht der Notfallplan sein.
Ja, was
sein.
Ist denn, wenn Patrick und ich im Urlaub bin?
Das ist der Grund, warum wir immer abwechselnd in Urlaub gehen. Nie zeitgleich.
Ich weiß.
Ich meine, eines Tages wird es den Punkt geben, wo wir beide in den wohlverdienten Ruhestand gehen, aber dann werden auch ein Großteil der Leute, mit denen wir arbeiten, auch in den Ruhestand gehen. Das ist quasi so ein kollektives Mic-Drop und dann, okay, jetzt nach uns die Sinnflut, wir sind jetzt alle in der Rente.
Ja.
Was hat eigentlich Donald Trump gesagt zu diesem Ausfall? Hat er irgendwas dazu, hat er sich dazu geäußert?
Das habe ich seltenst, interessiert mich so sehr, was Donald Trump zu irgendetwas sagt, das ist Google. Ich habe nichts gefunden. Hast du was gefunden?
Nee, hätte ja sein können, dass du da irgendwas,
es ist mir nichts über den Weg gelaufen.
Irgendwas gelesen hast.
Nein.
Ich weiß nicht, vielleicht wollte er wieder irgendjemanden dafür zahlen lassen.
Ja, bestimmt.
Also CrowdStrike
zahlt
nicht, da bin ich mir sehr sicher.
Habt ihr vorhin gehört, ne? Haftung ausgeschlossen. Wobei,
genau,
wir haben natürlich den Rest haben wir ja nicht durchgelesen. Da stand ja mit Ausnahme der...
Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft sah sich bemüßigt, am Freitag noch eine Pressemitteilung rauszugeben nach dem Motto, liebe Leute, wir zahlen das nicht.
Die Cybersecurity-Versicherung. Ja, es ist ja auch nicht gerade ein Cybersecurity-Vorfall gewesen.
Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass CrowdStrike irgendwas zahlt. Ich glaube, irgendwo in den AGBs stand das aber drin. Also wenn sie irgendwas zahlen, dann gibt es nur irgendwie Monate kostenlos oder so.
Ja, okay. Das hattest du dann vorher gelesen irgendwo, ne?
Ja, ich
also vorhin war es nicht drin.
Ah, doch, genau. Und zwar gibt es da ein Passus 9.2. Wenn ein unter diesen Abschnitt fallender Anspruch eintritt oder nach Ansicht von CrowdStrike mit angemessener Wahrscheinlichkeit eintreten wird, kann CrowdStrike auf eigene Kosten nach eigener MMS messen und wenn dem Kunden der Zugang und die Nutzung des Angebots untersagt wird, wird CrowdStrike dies auf eigene Kosten tun, bla 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 bla. Nicht genutzte Gebühren zurückerstatten, die nicht genutzte Zeitraum der Subscription-Dauerlaufzeit der Bestellung entsprechend. Also da geht es sinngemäß nur darum, dass sie dann im Zweifelsfall da steht das, oder 8.2, 8.3 folgend, da führen die aus, wie sie da umgehen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass CrowdStrike da jetzt irgendwie zu irgendwelchen Milliarden Schadenersatzzahlungen verknackt wird. Der Kurs von CrowdStrike hat ja dann irgendwie am Freitag nur so 20% nachgegeben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass da noch was kommen wird.
Unwahrscheinlich. Also das wäre jetzt, glaube ich, auch, das wäre wahrscheinlich das Ende von CrowdStrike.
Ja, das könnte man so sagen.
Ich habe geguckt, die Aktie ist überraschenderweise gar nicht so wahnsinnig gedroppt. Also sie ist gedroppt, deutlich.
Genau, das ist jetzt kein Penny-Stock geworden. Also
nein,
ich glaube so 20%
nicht. Also sie sind jetzt auf dem Stand, wie sie es irgendwie, so Anfang des Jahres waren oder so. Also die hatten irgendwie einen riesen Aufschwung jetzt im Juni und jetzt sind sie einfach auf dem Stand von vorher, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Ja, gut, wie dem auch sei.
Mehr ist ja nix. Also macht euch keine Hoffnungen, ihr braucht da irgendwie keine Sammelklagen einreichen. Ich meine, die gibt es im deutschen Recht eh nicht, aber da wird nichts passieren. Ja, da wird ein paar dicke, paar große Kunden, die werden ein paar Monate frei bekommen und ansonsten bleibt es bei einem so sorry, kommt nicht wieder vor.
Oh, too bad. Boah, aber der arme Mensch, der auf den Knopf gedrückt hat, ne? Der tut mir so leid.
Was mag der wohl gedacht haben?
Oh no. Mindestens.
No.
Oh, aber kennst du dieses Gefühl, wenn du so, ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung, wenn du dich mal irgendwo vertippt hast oder hast aus dem WLAN-Trunk lau das Ad vergessen oder halt diese üblichen Geschichten, wo dann so der kalte Schweiß so hinten im Nacken, ja, so die Haare hochstehen. Kennst du das Gefühl?
Natürlich kenne ich das. Jeder von uns hat das schon mal gemacht. Aber die Frage ist halt, ob es da überhaupt irgendeine Person gibt, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann oder ob das nicht wahrscheinlich irgendeiner sagt, okay, ne, ich habe jetzt hier irgendwie diese Änderung oder dieses Channel-File gebaut und dann drückt er auf den Knopf und dann läuft das hier durch so eine CICD-Pipeline durch und am Ende Klar. ist dann halt irgendwas Kaputtes dabei rausgefallen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ne? Also wenn was Kaputtes bei raus. Ja. Aber trotzdem, irgendwer genau. ne, hat am Ende auf den Knopf gedrückt und den beneide ich nicht.
Wir denken an dich.
Jeder hat mal die Pott lahmgelegt. Ja. Okay, üblicherweise wir nur, wenn dann bei uns.
Ja, war wieder der Intern. Ja, irgendwie. Was macht der eigentlich?
Ich kann mit geschlossenen Augen
kommen. Genau, was macht denn diese Core-Library hier? Erstmal refactoren, erstmal irgendwie ChatGPT befragen.
Ja, weg damit, das geht auch in 3 Zeilen.
Ach, herrlich. Ja, da brauchst du gar keinen Aufreger der Woche, wa?
Nee. Reicht schon.
Ich denke auch. Ach, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hoffen da ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht zu haben. Ja, installiert euch kein Schlangenöl, ja, auf euren Rechnern. Sagt der Fefe schon seit vielen Jahren, ja.
Ich bin neugierig geworden, ich kannte Fefe noch nicht, ich muss mir das mal näher angucken.
Das ist wie Günther Born, aber Hardcore.
Ach, jetzt komm, lass doch den Günther mal in Ruhe. Nachher hört er uns.
Kann er gerne machen, soll er sich mal melden. Er soll aufhören mit seinem Clickbait.
Ja, die Clickbait finde ich auch immer ein bisschen sehr schade, weil ist wirklich sehr produktiv, muss ich sagen.
Wollte ich gerade sagen, also ich meine, das soll jetzt nicht irgendwie, aber das ist schon so eine von den Quellen, wo ich jetzt häufiger mal reingucke.
Ja, absolut.
Weil irgendwie
kriege ich ja gerade, wenn irgendwo irgendwas nicht funktioniert, denke genau. ich, wenn mehrere Leute das Problem hatten, wird es wahrscheinlich der Günther Born schon runtergeschrieben.
Genau, also Reddit, Günther Born, Heise. Man darf bei Günther Born nur nicht die Kommentarspalten. Das muss man das muss man skippen.
Nein.
Ja? Da kriegt man nur schlechte Laune. Und ich will das ist wahrscheinlich der Grund, warum es bei Fefe gar keine Kommentare gibt.
Wer will denn Kommentare?
Ach ja. In diesem Sinne würde ich sagen, jetzt sind wir ja quasi schon eine Woche vor der nächsten Folge.
Ja, wir hören uns dann in 3 Wochen.
In 3 Wochen wieder, genau, wenn ich dann aus dem Urlaub wieder da bin.
Ja, dann.
Dann eine gute Zeit, bleib gesund.
Bis dahin, macht's
gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
So, diesmal quatschen wir aber hoffentlich nicht wieder in das Outro rein. Irgendeiner hört immer das Outro durch.